Herr, wir wollen dich erkennen. Du bist der Sohn des Vaters, und das soll das Thema heute Abend sein. Du gibst uns volle Klarheit über dein Geheimnis, welcher Lichtstrahl in unsere Welt kommt durch dich. Wir wollen immer tiefer dich erkennen und dich begreifen. Amen. Wir hatten im Jahr 1996 eine Reihenpredigt über das hohe priesterliche Gebet. Der Ausdruck wurde von einem Rostocker Theologen im 17. Jahrhundert erstes Mal gebraucht für dieses Gebet Jesu, Johannes 17, Vers 1 bis 8 heute. Wir werden die nächsten Bibelstunden das noch entlang gehen. Es gab Leute, die täglich dieses hohe priesterliche Gebet gebetet haben als den Höhepunkt aller Offenbarung, aller Erkenntnis. Wir hatten ja die Abschiedsreden Jesu, sein Testament, Johannes 14 bis 16. Und nun, bevor die Leidensgeschichte im Johannesevangelium kommt, dieses hohe priesterliche Gebet. Es ist Ihnen nicht fremd, dass sich viele Theologen selber den Zugang zu dem Bibelwort zubauen, indem sie behaupten, das behaupten sie an jeder Stelle, wo es ihnen gerade beliebt, das hätte eben nur die Gemeinde erfunden, das stamme nicht von Jesus. Es gibt bis heute überhaupt nichts an irgendeinem überzeugenden Nachweis, der irgendwie möglich wäre, dass auch nur ein Wort nicht von Jesus selber stamme. Es geht mit keinem wissenschaftlichen Mittel oder mit keiner überzeugenden Theorie. Was das ist mal Wissen. Es gibt nirgendwo irgendeinen Grund, dass man sagt, das kann nicht von Jesus sein. Sondern so wie einer sagt, eben Theorien aufstellen kann, kann er das sagen. Jesus hat davon gesprochen, dass der Heilige Geist kommen wird, der erinnern wird an die Worte, die er geredet hat. Und dieses Gebet ist so tief, und so bedeutsam, dass sie nur ein Leben lang anbetend davor stehen können. Wir lesen jetzt mal die Verse 1 bis 8. So redete Jesus. Schon eine kühne Sache, wenn es dann jemand einfach sagt, das ist nicht wahr. Doch so redete nur Jesus. Das kann kein Mensch reden. Und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater. Das hat noch nie ein Mensch zu Gott Vater sagen können, ohne dass Jesus ihm durch seinen Heiligen Geist dafür die Augen geöffnet hat. Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollende, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wie wir von unserer Reise zurückgekommen sind, Frankreich, Belgien, haben wir die zweite Versiegelung an einer Türe unseres Hauses gesehen innerhalb weniger Wochen. Zum zweiten Mal wurde unter den wenigen Bewohnern wieder jemand tot aufgefunden. Jemand hat dann frech gesagt, wer ist der Dritte in eurem Haus? Aber es ist eigentlich erschütternd, wenn man das so plötzlich sieht, man kommt so fröhlich zurück und dann sieht man zwar über uns eine Erzieherin, die im Alter von 29 Jahren, einfach die auch sehr zurückgezogen gelebt hat, auch dieser Mann, der oft in unseren Gottesdienst kam, aber ein sehr kranker, nervenkranker Mann war und ein geplagter Mann war, der sich sehr zurückgezogen hat. Und wenn man das so sieht, das Elend, was ist das Elend unseres Lebens? Wenn ein Mensch in die Verwesung übergeht, darf ich es mal so sagen, ich erlebe das ja immer wieder bei den Beerdigungen, wenn die kommen, sagen, sie verstehen es, heute können wir den Sarg nicht in die Halle schieben. Was ist eigentlich unser Leben? Da wird es mir immer sehr bewusst, die kurze Zeit unseres Lebens, die wir schmücken mit vielen Erlebnissen, wir machen uns schön, wir reden groß voneinander, was ist der Mensch, Staub und Asche. Wenn man dann oft erlebt, einer dieser wollte nicht einmal eine Bestattung haben, er wollte in die Nordsee gekippt werden, mit seiner Asche. Was ist der Mensch mit seinem Leben? Und das Einzige, was aufleuchtet, ist das, was uns Christus zeigt. Und am ganzen Christentum ist gar nichts dran. Keine Herrlichkeit von Kirchenmacht oder von Organisation, warum wir das immer hinschieben, davon hat Jesus nie gesprochen. Wir brauchen solche Dinge, sicher. Wir brauchen auch gewisse Gefäße. Aber die sind so unwichtig, dass wir nicht davon sprechen wollen. Die wollen wir recht benutzen. Und ich selber, der im Dienst bin, möchte das auch recht tun. Bloß das Entscheidende, von dem wir reden, ist, ob Christus in unser Leben hinein leuchten kann. Und das ist jetzt so wichtig, dass uns Christus hier etwas zeigt. Und er zeigt dies uns in der innersten Zwiesprache, die er mit dem Vater hat. Ihnen fällt es auch schwer, öffentlich zu beten. Es gibt gar keinen Menschen, dem es nicht schwerfällt. Sie müssen wissen, das Gebet fällt unter die Scham. So wenig wir uns nackt voreinander ausziehen, fällt es uns schwer zu beten. Weil das Gebet das Intimste ist, ist mein intimstes Verhältnis. Nun ist es so, eine Gebetsgemeinschaft brauchen Sie auch nicht die ganze Intimität ablegen. Wir dürfen ja auch Dinge noch in unserem Privatleben lassen. Aber es ist etwas Großes und darum ist mir die Gebetsgemeinschaft immer so wichtig, wenn ich teilhaben darf, wenn andere für mich beten und ich für andere beten darf. Und wenn Jesus mit seinem Vater im Himmel redet, ist das Innerste hervorgekommen. Und gleichzeitig müssen Sie wissen, wenn man miteinander betet, will Ihnen Mut machen, ist das auch ein ganz großes Vertrauenszeichen. Ich erlebe das, wenn wir uns begegnen, irgendwo in der Welt mit den Christen dort und wir haben miteinander gebetet, dann ist es, als ob wir uns schon lange kennen. Es ist eine große Scheu weggetan. Und ich möchte Ihnen auch wieder Mut machen, beim Gebet dabei zu sein, ist immer schwierig, wenn manche aus Gebet missbrauchen. Es ist keine Predigt oder um Geschichten zu erzählen. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Jesus betet und beim Beten hebt er seine Augen auf. Die Haltungen des Gebetes dürfen nicht uns irgendwie eine Verpflichtung sein. Es gibt dann manche, die schwören auf etwas. Das hat mich so beeindruckt, wie der Gottfried Arnold, der Liederdichter und große Theologe, starb in Quedlinburg, wie er noch in der ganzen Schwäche des Todes noch von der Frau auf die Knie gehoben werden wollte. Es war ihm so wichtig, vor Gott in der demütigen Haltung des Dieners zu beten. Aber wir wollen doch aus den Gebetsformen keine Gesetze machen. Jesus hat gerne aufgeschaut, es war sicher ein Zeichen, sich abzuwenden von den Dingen, die uns hier in der Welt ablenken, von dem Irdischen den Blick zu Gott zu richten. Wo haben wir es in der Bibel? Wir haben zum Beispiel, als Jesus den taubstummen Jungen hat, der ihm gebracht wird. Jesus sah auf und seufzte. Dieses vor dem Vater hochblicken. Wir haben es noch an anderen Stellen. Fällt Ihnen gerade was ein? Ich gucke gerade. Bei der Speisung heißt es einmal, was ist das so viel? Und Jesus sah auf, bevor er das Brot bricht und betet. Ist noch eine Kumpelstelle, ja? Also es kommt ein paar Mal vor bei Jesus, dass er aufsieht. Es muss bei Jesus eine verbreitete Gebetshaltung gewesen sein, den Blick zum Vater zu richten. Bloß für uns ist das ja keine örtliche Bestimmung. Ich finde immer, es ist eine große Hilfe, wenn man die Augen schließt und nicht von jedem kleinen Anlass abgelenkt wird. Und er sprach: Vater. Jetzt gehen Sie nochmal zurück, Vers 33 des vorigen Kapitels. Wie scharf hat Jesus hier die Nöte dieser Welt gezeigt. In der Welt habt ihr Angst. Und das ist die Situation, aus der wir alle kommen, auch an diesem Tag, bedrängt. Manchen unter Ihnen heute Abend steht Wasser am Hals. Sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Wissen Sie, was das Gebet ist? Wegblicken, zum Vater kommen, heimkehren, wie der verlorene Sohn. Vater, ich will an deinen Hals. Ich komme nicht weiter. Und dass ich zu Gott Vater sagen darf, das ist so groß. Ich habe vorhin das Programm des Kirchentags angesehen, da ist dann beim Schlussgottesdienst das Vaterunser in Vater und Mutter übersetzt. Ich nenne es immer eine Sexualisierung des Glaubens, wie wenn es um den Sex ging. Sonst geht um das, dass ich an einer Stelle der sein darf, der sein Leben gar nicht selber meistern muss. Dass unser Vaterbild in unserer Zeit auch noch zerstört ist, wir brauchen davon unserer kaputten Welt nicht herkommen, sondern der Gott, der mich gewollt hat, der mich in diese Welt gesetzt hat, der mich bis heute in meiner Schwachheit getragen hat und mit seiner Liebe mich begleitet hat, viel mehr als alle irdischen Personen das können. Es ist ja im Alten Testament so schön, dass da gar nicht unterschieden wird, sondern da kommt ja das Mutterbild genauso immer wieder drin vor. Das ist eben gerade nicht sexualisiert, sondern es geht einfach um diese überströmende Liebe, aus der ich mein Leben empfange. Und so kriegt Jesus vor dieser dunklen Nacht der Hinrichtung den Frieden, indem er beim Vater alles ablegt. Vater. Die Gottesnähe ist da. Der Frieden ist da, die Geborgenheit ist da. Und das Bedrängende wird abgelegt. Das ist was ganz Großes. Deswegen, kein Mensch hat das Recht, uns irgend sowas einzureden. Es kann ja nur der sagen, der wirklich von Gott ist. Wir können einander nicht aus diesen Tiefen unseres irdischen Verlorenseins herausführen. Die Stunde ist da. Welche Stunde? Wir erinnern uns, bei der Hochzeit zu Kana hat die Maria, die Mutter Jesu, Jesus gedrängt und hat gesagt, mach doch was, da fällt es an Wein, das Fest ist irgendwo in Gefahr, das kippt. Und Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die hat Jesus immer gefragt, was ist jetzt der Wille des Vaters? Und das ist für uns ganz wichtig zu fragen, Herr Vater, was willst du von mir? Ich möchte deinen Zeitplan kennen, dein Timing. Wir sind ungeduldig, wir wollen das haben. Und dann, was ist jetzt die Stunde? Die Stunde des Sieges, des Triumphes, der Offenbarung Gottes. Das, was in der Sterbestunde Jesus sich vollzieht, ist eben nicht der Triumph der Hölle und der Lüge und des Verrats und der Verleugnung und der Menschen. Ja, ganz schlimm, dass mehr und mehr der Karfreitag bei uns als ein Volkstrauertag begangen wird, wo man an die Terrorurteile denkt oder an die leidenden Menschen. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern dort offenbart Gott seine Erlösung in einer so vollkommenen Weise, dass es niemand mehr umstoßen kann. Und Jesus geht seinen ganzen Erdenweg, das kommt so schön im Johannesevangelium raus, da muss Gott dem Johannes was ganz Besonderes gezeigt haben, dass er das begriffen hat, als die Worte Jesu erhörte, dass hier jetzt die Stunde kommt. Es ist die Stunde der Finsternis. Nein, es ist nicht die Stunde der Finsternis. Aber irgendwo muss diese ganze Not dieser gefallenen Welt, der Schuld und der Verlorenheit entlarvt werden. Und Gott überwindet sie in seiner nie endenden Liebe. Und am Ende steht das fest, dass Gottes Liebe größer ist als alle Sünde. Und dass Gottes Rettung auch den schlimmsten Verrat eines Petrus oder eines Judas überwiegt. Und selbst für einen Judas wäre bis zum Ende noch die Tür offen gewesen zur Umkehr. Weißt doch, die Stunde ist jetzt da. Die Stunde, wo es klar wird, dass es eine Errettung gibt. Es gab viele große Stunden, als Jesus etwa Tote auferweckt hat und Kranke geheilt hat, als er Hungernde, Tausende gespeist hat. Aber jetzt ist die Stunde da, wo das offenbar wird, wo Gott seine ganze herrliche Gottheit, seine Liebe, sein Erbarmen, seine Güte und seine Gnade vor aller Welt offenbart. Und deshalb ist es mir ganz arg schwer, wenn Menschen keinen Zugang mehr zu dem Wort haben. Steht doch einfach so, dass es jedes Kind verstehen kann. So wie Jesus uns daran teilhaben lässt, was das Geheimnis Jesu ist. Und Sie wissen ja, wie viele Menschen heute, Theologen, über Jesus reden. Und dann brauche ich keinen Jesus mehr. Brauche ich auch kein Christentum mehr. Er ist der, der vom Vater kommt. Verherrliche deinen Sohn, damit dich der Sohn verherrliche. Was ist denn dieses Verherrlichen? Das ist eine schwierige Ausdrucksform. Wir kennen es aus der Weihnachtsgeschichte, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen, den Hirten, als die Engelscharen da waren. Es ist im Alten Testament schon immer so, als der Mose auf den Berg ging, auf den Sinai kam er runter, und die Leute konnten sein Gesicht nicht mehr sehen, weil das so widergestrahlt hat. Was war das im Gesicht? Die Herrlichkeit Gottes spiegelt sich in uns. Und Paulus hat das nach dem 2. Korintherbrief Kapitel 3 nochmal aufgegriffen und sagt, in uns spiegelt sich jetzt auch etwas. Wer Christus erkennt, da spiegelt sich etwas von dem Lichtglanz Gottes. Und das ist kein äußeres Phänomen, sondern es ist etwas Überirdisches von der kommenden Welt, wie der auferstandene Christus schon etwas hat von dieser Lichtsgestalt des neuen Lebens. Und deshalb habe ich Ihnen vorher gesagt, vom Elend des Sterbens, und dass wir im Augenblick unseres Sterbens mit dieser herrlichen neuen Lichtsgestalt überkleidet werden. Wir werden Jesus gleich sein. Jesaja konnte nicht sehen von diesem Lichtglanz, als er im Tempel die Erscheinung hatte, Herrlichkeit des Herrn. Und jetzt sagt Jesus, lass du mich verherrlicht werden. Ja, wie geht das? Soll da jetzt ein Lichtglanz kommen? Und jetzt gerade interessant, jetzt schickt der Vater keine äußere Erscheinung, sondern die Herrlichkeit Jesu wird geoffenbart an dem Mann von Blut und Wunden. O Haupt voll Blut und Wunden, am zerschlagenen Marterbild Jesu. Ja, mach du deine Herrlichkeit groß. Was hat dieses Bild Menschen bewegt? Wir hatten unser erstes Pfarramt im Schwarzwald, und da gab es so viele Martel, oder wie die da sagen, diese Kreuzbilder, immer an den Feldwegkreuzungen. Und es war mir einfach immer groß. Und wenn Sie dieses Bild sehen, dort hat Gott seine ganze Herrlichkeit hineingepackt. Weil Gott nicht auf dieses Feuerwerk unserer Lichtsblitze achten will. Dort ist seine Güte da. Dort ist seine Liebe fassbar, so lieb hat er mich. Dort ist seine Treue, dort ist seine Wahrheit. Ist alles drin im Gekreuzigten. Und das, was in der Auferstehung dann sichtbar wurde, ist nur dort geschehen. In der Offenbarung ist die herrliche Gestalt Jesu in der Herrlichkeit ist das Lamm. Wir haben in Gent kurz diesen Altar von Van Dyck angesehen, ich wusste das gar nicht. Ganz wunderbar, ein ganz berühmter Altar, einer der größten Gemälde, wo in dem Mittelpunkt, wo all die Scharen davor stehen, und dann ist ein Lamm mit den Wunden gemalt. Die hatten früher, noch vor Jahrhunderten, das gewusst, was die Herrlichkeit Gottes ist, in dem er dargestellt werden will. Da will er gefunden werden. Herr, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Und Jesus hat nichts weiter im Sinn, als den Vater, Gott den Vater, groß zu machen und seine Wahrheit herauszustellen. Wo hat das Jesus getan? Bis in die letzten Worte seines Leidenswegs. Denn Jesus gar nicht um ihn, nicht um seinen Durst, nicht um seine Schmerzen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er wollte gehorsam sein bis zum Tode. Und er wollte die Erlösung vollbringen. Das Christentum steht und fällt erstmal mit der Göttlichkeit Jesu mit der Offenbarung seines Heils in Jesus. Und steht und fällt mit dem, dass es keine andere Rettung und Erlösung gibt. Es gibt doch im Christentum nichts Interessantes, soll man es Ihnen sagen. Was soll denn schön sein? Christus ist schön. Und er steht in der Mitte, auf ihm soll unser Blick ruhen. Der Sohn will Gott verherrlichen, den Vater. In dem Höhepunkt menschlicher Lüge, menschlichen Hasses, gibt eigentlich nicht so erschütterndes wie in der Passionsgeschichte. Das stimmt, deshalb bleiben viele da hängen und sagen, es ist eigentlich erschütternd, die treuesten Freunde verraten Jesus, die hohen Priester hetzen das Volk aus, es wird noch ein falsches Urteil gesprochen, es war ein juristisch fragwürdiger Prozess, es wird geschoben, der Pilatus wird unter Druck gesetzt. Die ganze Erbärmlichkeit, das Elend eines Menschen kommt dort zum Vorschein. Was ist das römische Recht überhaupt? An großem Gut gewesen und wie schändlich verlief der Prozess Jesu. Wie gräulich war die Hinrichtung, wie wurde Jesus noch gequält bis zum Schluss. Und in diesem Elend verherrlicht sich Gott. Für uns ist das der Triumph und mir ist das immer so schade. Ich sage immer wieder, Leute, macht doch an Karfreitag keine Trauermusik, wir sind auf dem Friedhof, das ist doch ein Triumphtag. Weil Gottes Liebe siegt über der Menschenbosheit. Und weil es eine Rettung gibt für die Sünde. Doch darum ein großer Festtag für uns, ein Freudentag. Ich weiß, dass es Leute gibt, die in Jahrzehnten keine Bibel in die Hand nehmen, aber die stolz sind, dass sie in Karfreitag kein Fleisch essen. Also wir essen nicht jeden Tag Fleisch, aber ich habe keine Probleme, Karfreitag Fleisch zu essen. Aber mir geht es darum, dass sie die Herrlichkeit Christi erkennen dem Tag. Alles andere ist unwichtig. Jesus hat Macht über alle Menschen. Der Vater hat ihm diese Macht gegeben. Ist interessant, wenn Sie jetzt einmal auf Daniel zurückgehen. Ich glaube, dass viel mehr in der Bibel aufeinander sich bezieht. Daniel ist ein bisschen schwierig zu finden unter den Propheten. Hesekiel, Daniel, nach dem Hesekiel. Da ist ja in Kapitel 7, Vers 13 das Bild, das für Jesus ganz wichtig war, von dem Menschensohn. Das Bild des Menschensohns, der in den Wolken des Himmels kommt. Das war ja Jesus immer wichtig, wenn er vom Menschensohn sprach, hat er das gemeint. Er ist der Weltenrichter, der in den Wolken kommt des Himmels und Gericht hält über die Welt. Ihr werdet sehen, des Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels. Ist Daniel 7, Vers 13. Jesus war ganz vorsichtig mit dem Messias-Bekenntnis, weil das sehr politisch besetzt war. Und hier haben wir dieses Bild. Und da kommt es, dass er Macht, Ehre und Reich hat. Seine Macht, Vers 14, seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Gott hat Jesus Macht gegeben über alle Menschen. Donnerstag haben wir den Himmelfahrtstag. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht, alle Gewalt im Himmel auf Erden. Der Schlüssel für unser ganzes Glauben und auch fürs Beten. Wir wissen, Jesus hat das in der Hand. Wir sollten viel mehr mit diesen Wirkungen Jesu rechnen. Sie können gar nichts selber machen. Was Jesus nicht selber tut, er hat Macht über alle Menschen. Der Vater hat ihm die Macht gegeben. Jetzt kommt die Unruhe. Warum wirkt dann Jesus nicht mehr? Weil seine Leute ihm wenig vertrauen. Sie wissen, dass es Menschen immer waren, die mehr gebetet haben und mehr vertraut haben und mehr erlebt haben von der Macht Jesu. Du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, über alles Fleisch, heißt eigentlich im Altluther, über alles Kreatürliche, auch über die Schöpfung, auch über die Planeten, über die Sonne, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist immer etwas, was Jesus sehr oft betont hat. Ich kann zu Jesus nur kommen, wenn der Vater mich dorthin gibt. Das ist ein ganz schwieriger Gedanke. Wir hängen ja bei diesem Gedanken sofort ein und sagen, ja, dann können wir ja gar nichts dafür. Das ist ganz komisch. Das ist bei uns wie immer ein Blitzableiter. Dabei ist es in der Schrift gesagt, dass wir das Wunder erkennen. Warum können Sie glauben? Ist das, weil Sie besser sind? Ja? Weil Gott ein großes Wunder in der Finsternis ihres Lebens getan hat. Und dafür kann man nur danken. Die Frage kann man nicht klären, warum der andere nicht glauben kann. Wir wollen deshalb umso mehr uns mühen, anderen das zu sagen oder für andere zu beten. Aber auch beim guten Hirten hat Jesus gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Also mich hat das immer zu der Überzeugung geführt, dass viel mehr Menschen, als wir ahnen, wir frommen Leute in der Bibelstunde heute Abend, viel mehr Menschen draußen werden gezogen von dem Vater. Ich war wieder ganz überrascht auch bei der Konfirmation, wie viele Menschen, die ganz fern oft von Gott leben, eine ganz große und tiefe Sehnsucht haben, oft viel, viel stärker als gläubige Christen. Und deshalb würde ich eher sagen, ich glaube, dass der Vater viel mehr zieht und wir vielleicht zu ungeschickt sind, diesem Ziehen entgegenzugehen. Aber es ist ein Wunder, dass Gott hier das tut und Jesus bekräftigt noch einmal, es ist ein Geheimnis, dass der Vater Christus die Macht gibt über Menschen, damit er das ewige Leben ihnen geben kann. Und gleich wird hinzugesetzt, was ist das ewige Leben? Das ewige Leben ist nicht, dass man die Todesgrenze weit hinausschiebt. Es wird mir immer schwerer, wie auch mit unserer modernen Medizin eine Qual geschaffen wird. Es ist ganz arg schwer, was unsere alten Menschen leiden. Unsere Frau Figo, unsere Mesnerin, die hat nur einen Wunschtraum seit Jahren, sie möchte sterben. Es ist furchtbar, 100 Jahre alt zu werden. Und dann in seinem Zimmer zu sitzen, liebevoll betreut, aber nichts mehr zu sehen, nirgendwo mehr dabei sein zu können. Nicht das irdische Leben ist es, sondern was macht das Leben, das ewige Leben in der Ewigkeit aus und heute schon das grenzenlose Leben, dass ich Gott und Christus erkennen kann. Weil in Christus alles in voller Reinheit da ist. Also Sie wissen, was mir die Liebe meiner Frau bedeutet, aber in Christus ist die Liebe in einer noch viel größeren Weise da. In Christus ist die Geborgenheit, die er gibt, den Frieden. Nirgendwo in der Welt gibt es so einen Frieden, wie ihn Jesus vermittelt. Das Leben in der ganzen Reinheit und Vollkommenheit. In dieser Welt zu fassen, wo ich Gott erkennen kann, und das ist nichts für den Kopf, nichts für den Intellekt, sondern es ist ein Erfahren, ein Entdecken über dem Hören seines Wortes. Sie wissen, dass das immer in der ganzen Bibel auch so von Jesus gesagt war, dass Erkennen ist ein Hören des Wortes, ein Glauben des Wortes. Und wenn ich glaube, darf ich erkennen. Hat nichts mit einem intellektuellen Akt zu tun, sondern ist ein Glaubensschritt, den ich gehe. Und jetzt redet man wie ein Blinder von der Farbe oder erkennt man selber, das ist Leben. Wie wunderbar, wenn einer durchbricht zum Glauben, Geborgenheit Gottes hat, wenn einer Vergebung empfängt. Weiß, alles vergeben. Gewissensqualen sind weg. Wenn einer weiß, Christus wirkt in mir, gebraucht mein Leben, setzt mich zum Segen, das ist das Leben. Also alle Jünger Jesu, alle, die ihm gehorsam sind, alle, die seinem Wort folgen, die ihm nachfolgen, die erkennen das Leben, die haben das Leben. Im Johannesbrief kommt es dann, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Ganz einfach. Ich habe doch das Andachtsbuch so überschrieben, weil wir am Gemeindetag 1975 das als Losung hatten, damals im Neckarstadion, wer Jesus hat, hat das Leben. Ich habe unheimlich viel von Christen immer gehört, so darf man doch nicht sagen. Aber so hat es Jesus gesagt. Wer Jesus hat, hat das Leben, nichts anderes. Genau um die Gleichung geht es, soll keiner meinen, wenn er in fromme Versammlung sitzt, das sei das Leben. Kann stinklangweilig sein. Sondern wer Jesus hat, hat das Leben. Um das geht's. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Jesus hat nur den Vater ehren wollen. Das Lob Gottes leben wollen. Wie bescheiden hat Jesus sein Leben zugebracht? Keine große Reise gemacht, keinen Titel erlangt, keine große Versammlung gehalten, wo ihm Ruhm von Menschen oder Beifall zufiel. Er wollte nur den Vater groß machen. Wie wollte das Jesus tun? Etwa in der Bergpredigt hat er sein Wort, seinen Willen erklärt. Jesus hat die Schöpfergröße Gottes gezeigt. Den Lilien auf dem Felde. Jesus hat in der Liebe zu den Verlorenen die Güte Gottes gezeigt. Weil er immer bloß gegangen, nie hat er sich selber gesucht, dass Menschen den Vater ehren. In unseren Tagen ist ja in einer so ungeahnten Weise die Würde und die Ehre Gottes in den Dreck getreten, dass es gar keinen Wert mehr hat, sich dagegen zu wenden. Es ist die Frage, ob wir den Vater ehren, ob wir Gottes Ehre als Ziel in unserem Tun haben. Und ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Was war das Werk Jesu, als er geboren wurde in Bethlehem, war es das Werk, dass er die zerstreuten Kinder Israels zusammenbrächte. Und dass er die Verlorenen holte. Und darum ist auch mir immer wieder das, etwa wenn wir einen Missionstag haben, zum Allerschönsten kommt etwas von der Größe Jesu zum Vorschein, wenn man miterleben darf, wie Menschen, die bisher ausgestoßen waren, zum ersten Mal in diesen Frieden Gottes eintreten dürfen. Und die erleben das noch viel, viel größer als wir. Es gibt in der ganzen Welt keinen anderen Punkt, wo ich Gott erkennen kann, als in Christus. Sie kennen moderne Literatur in ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Trostlosigkeit. Wo kann ich Gott erkennen? Ich kann Gott über meinen Intellekt nicht erkennen. Das war ja die tiefe Schau von Blaise Pascal. Wie kann ich Gott erkennen? Ich kann ihn nur in Christus erkennen. Und Christus offenbart mir den Vater. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es gibt eine Reihe von Bibelstellen, die uns sagen, dass Jesus von Ewigkeit beim Vater war. Mir ist das immer sehr wichtig, auch in der Konfirmation unser Glaubensbekenntnis mit der lutherischen Erklärung noch zu lesen. Jesus ist der ewige Sohn des Vaters. Die Moslems wollen auch wieder ein bisschen sexuell wissen, wie Jesus ist nicht gezeugt, steht kein Wort davon in der Bibel da. Er kommt vom Vater, geheimnisvolle Weise geboren von der Jungfrau Maria. Aber er war in Ewigkeit beim Vater, er hat die Welt geschaffen, sagt Paulus im Epheserbrief. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums steht von dieser Fremdwort, theologischen Fremdwort, sagen wir Präexistenz, Jesus ist der ewige Sohn. Philipper 2 steht, er ward gehorsam dem Vater, wurde Mensch, erniedrigte sich. Er hatte beim Vater den himmlischen Glanz, die Herrlichkeit, für uns von unserer irdischen Gestalt ganz schlecht zu verstehen. Herr, gib mir wieder diesen himmlischen Glanz. Wie ist es uns schwer, wenn wir einmal Unrecht tragen müssen oder wenn wir irgendwo mit etwas Schmutzigem in Verbindung kommen? Wie hat das erst Jesus geschmerzt aus der Reinheit des Vaters? Er kannte doch keine Lüge, keinen Betrug und muss teilhaben in der ganzen Niedrigkeit des Menschen. Jetzt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich habe deinen Namen geoffenbart. Was ist der Name? Ich habe deinen Namen geoffenbart. Wenn es nur um eine Formulierung ginge, den Namen Jahwe oder Jehova oder so, den kannten ja die Leute. Was hat denn Jesus an Namen offenbaren wollen? Und da wissen Sie, dass in der Bibel der Name immer gleichzeitig auch für die Person steht. Ich habe nicht nur die Buchstaben eines Gottesnamens, das gibt es ja gar nicht. Schon in 2. Mose 3, als der Mose am Sinai Gott begegnet, heißt es ja, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist ja gar kein Name. Du wirst mich erleben, du wirst mich erkennen und ich habe Menschen die Herrlichkeit Gottes zeigen wollen. War heute Morgen bei einem Psalm in meiner Bibel lese, wo es viermal kommt, du bist ein furchtbarer Gott. Gott kann sich vor uns sehr verbergen. Gleichzeitig ist er der erbarmende, liebende Vater. Und ich darf es erleben, und darf aus allem Gericht und aus allem Leiden heraustreten. Ich will deinen Namen den Menschen, habe ich geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Noch einmal sagt Jesus, es ist ein Wunder, wenn jemand an Jesus gläubig wird, ist ein Geheimnis des Vaters steckt dahinter. Seine Wirkung des Geistes Gottes, der uns bewegt, dass wir glauben können. Aus der Welt heraus, wir werden ein paar Mal noch in den nächsten Bibelstunden das haben, was meint Johannes mit der Welt? Nicht bloß einzelne sündige Praktiken der Welt, sondern die Welt ist das Herrschaftsgebiet der gottfeindlichen Mächte. Und wo ich in der Welt stehe, wissen Sie, da reißt einen von Gott weg, da schleudert es einen weg. Und es ist so wichtig, dass ich in der Welt bin, aber nicht von der Welt. Dass ich in der Welt lebe und Gott diene. Du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Der ganze Schaden der Christenheit heute liegt darin, dass man das Wort nicht bewahrt. Dass er nicht sagt, deine Worte, sondern dein Wort. Das geoffenbarte Wort, das Wort, das die Propheten angekündigt haben. Ich habe ja meine Ausbildung in der kritischen Theologie gehabt, wie alle geheißen, Bornkamm und Käsemann und all die Theologen, die da bekannt waren, und habe all die Bücher gelesen, der Bibelkritik. Aber ich will Ihnen sagen, ist mir merkwürdig, ich habe noch nie ein Wort des Widerspruchs gehört, obwohl ich immer weiß, dass auch vielleicht Theologen noch was drin sitzen, sondern reden, wenn ich sage, ich kenne kein Wort der Schrift, an dem ich aus irgendwelchen Gründen der Rationalität oder der Wissenschaft oder der Archäologie zweifeln müsste, an der Wirklichkeit des Wortes Gottes. Ich bin überzeugt, wenn das Wort Gottes die Weise ist, wo sich Gottes offenbart, dann hat auch dieses Wort am herrlichsten noch die Herrlichkeit Gottes an sich. Und dieses Wort Gottes, das erleben Sie bei der Bibellese. Vielleicht verstehen Sie manches nicht, aber Sie verstehen so viel. Und da kann man nur bewundernd davor stehen und sagen, Herr, dein Wort ist ein so herrliches Mittel der Rettung meines Lebens. Die Bewahrung deines Wortes ist so wichtig. Du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Lass mich dein Wort bewahren rein. Ich will nur sein Wort haben. Damit steht und fällt im Christenleben, ob ich im Wort treu bleibe. Ganz oft im Neuen Testament, wir hatten es schon in den Abschiedsreden, und nun wissen Sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Mit Christus ist die Offenbarung zum Ende gekommen. Wir brauchen nichts mehr. Ist der Höhepunkt da. Ich brauche keine Prophetie mehr, kann nur noch auf das Wort zurückgehen. Mein Glaube fußt auf dem Zeugnis der Apostel und Propheten. Und da ist alles da, dass Menschen Christus erkennen und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist der Höhepunkt des Glaubens, Christi Sendung vom Vater anzunehmen.